herausfordernd. Manchmal passiert ganz viel. Manchmal hat man den Eindruck, es passiert wenig. Und so war es bei den Jüngern damals auch. Wir sind mitten in der Predigtreihe Fragen, die Jesus stellte. Jesus hat den Menschen unheimlich viele Fragen gestellt. Und heute geht es um die allererste Frage, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Und es geht um die allerletzte Frage, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat, bevor er gegangen ist. Die erste Frage, die Jesus gestellt hat, die fällt in eine Zeit, in der Johannes der Täufer aktiv damit beschäftigt ist, seinen Anhängern auf den Messias vorzubereiten, auf das, was bald kommen wird, der sie befreien wird, der sie erlösen wird. Und man muss sich das so vorstellen, das waren alles gottesfürchtige Menschen, die Gott nachfolgen wollten, die Gott auch nachgefolgt sind. Aber es hat so die letzte Kraft, die hat ihnen noch gefehlt. Und das große Befreiende, auf das sie sich gefreut haben, das war dieser Messias, der schon Jahrhunderte vorher in den Schriften, die sie kannten, verkündet wurde. Also sie wussten, da kommt was Großes. Seit Generationen von Generationen zu Generationen wartet man auf dieses Ereignis. Und jetzt ist es kurz davor und sie waren ganz neugierig und aufgeregt. Sie hatten ganz viel theoretisches Wissen, die Voraussetzungen waren geschaffen für mehr. Die Schüler von Johannes hatten also erstmal nur von Jesus gehört, aber ihn noch nicht selber erlebt. Jetzt war es so, Johannes war gerade unterwegs mit zwei seiner Schüler, unterwegs zu Fuß. Der trockene Staub der Straße legte sich ständig zwischen die Sandalen und die Füße. Das rippelt immer so ein bisschen, aber es ist trotzdem viel besser, als barfuß auf der heißen Straße zu laufen. So war das damals üblich vor 2000 Jahren. Man war viel zu Fuß unterwegs, um einzukaufen, um Material von A nach B zu bringen, um Menschen zu besuchen. Und auch wenn man was erleben wollte, also das, was die Menschen erlebt haben, das war draußen, das hat draußen stattgefunden, so wie wir vielleicht heute Nachmittag bei WhatsApp gucken, was haben die anderen so alles gemacht heute, so war man damals einfach draußen und hat geschaut, was passiert da. Die drei waren also unterwegs und plötzlich sieht Johannes da hinten Jesus vorbeilaufen. Wahrscheinlich klopfte sein Herz, lange hat er seinen Begleitern von Jesus erzählt. Und jetzt kann er ihnen endlich Jesus leibhaftig zeigen und sichtbar machen. Er erkennt sofort die Chance, dass seine Begleiter Jesus jetzt selbst erleben können. Das, was bisher nur Theorie war. Und vielleicht weißt du auch viel über Jesus und hast ihn aber noch nie selber erlebt. So ging es den beiden Begleitern. In Johannes 1 ab Vers 36 steht, schau, das ist Gottes Opferlamm. Jetzt muss ich die Wippe doch nochmal abbauen hier. Schaut, das ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, gingen sie Jesus nach. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Das ist die erste Frage, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Eine einfache Frage. Eine Frage, deren Antwort Jesus bereits kennt. Und bei den ganzen Fragen, die Jesus den Menschen stellt, kann man sich schon fragen, weshalb stellt ausgerechnet der, der alles weiß, uns Menschen so viele Fragen? Ich schiebe mal einen Vers aus 2. Johannes 2, Vers 25 ein. Ihm braucht niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht, wird über Jesus berichtet. Also wenn Jesus zu Tausenden von Menschen gepredigt hat, stand er vielleicht vor Tausenden von Menschen und wusste von jedem Einzelnen, was ihn beschäftigt, was ihn zutiefst bewegt. Genauso wie heute auch. Jesus weiß, was dich bewegt. Vielleicht hast du Dinge, die dich beschäftigen, die hast du noch gar keinen Menschen erzählt, weil das so intim ist, weil du das mit gar keinem teilen willst. Und Jesus kennt unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche bei den Milliarden von Menschen, die es gibt. Es geht Jesus also nicht darum, Wissen von dir abzufragen. Das weiß er. Es geht Jesus darum, dass die beiden Männer diese Frage für sich selber beantworten. Was wollt ihr von mir? Weshalb verlasst ihr euren Lehrer Johannes und folgt mir nach? Übrigens, kleiner Einschub, ich finde es sehr beeindruckend. Johannes ist ein guter geistlicher Lehrer und Mentor. Er sammelt Jünger um sich, er bildet sie aus, sie leben auch mit ihm. Er erklärt ihnen das Evangelium, aber er bindet sie nicht an sich, sondern er bindet sie an Jesus. Im entscheidenden Moment lässt er sie los und bindet sie an Jesus. Vielleicht hast du auch Menschen, die dir folgen. Bist Lehrer und hast Schüler, die dich lieben, die dich fast schon vergöttern, die an deinen Lippen kleben, die dich einfach toll finden, die du enorm gut prägen kannst. Vielleicht hast du eigene Kinder, die dich einfach lieben, weil du Papa bist, du musst gar nichts Besonderes machen. Vielleicht Jugendliche, die du im Jugendkreis prägst, für die du ein gutes Vorbild im Glauben bist. Und die Jugendlichen folgen deinem Glaubensleben. Das ist nicht nur das, was du sagst, sondern das, was du lebst, wie du lebst. Sie folgen dir. Aber irgendwann ist es Zeit, sie weiterzureichen an Jesus. Als ich Jugendpastor war, da war es für mich manchmal hart, wenn wertvolle, geistlich starke Mitarbeiter gingen. Die, in die man viel investiert hat, ziehen plötzlich dorthin, wo Jesus sie haben will. Rufen dann bei der DMG an, beim Heiko, und sagen, ich würde gern bei euch anfangen. Und ich denke, schade, dass die gehen. Plötzlich werden geistlich reife Menschen folgen Jesus mit Koffer und Zugticket. Und so ist es auch bei euch, Timo und Lilian. Ihr folgt dem Ruf Gottes und zwei gute Mitarbeiter, die sehr loyal zu unserer Gemeinde sind und mitgekämpft haben, mitgebetet haben, mitgearbeitet haben, gehen. Aber es ist nie gut, wenn Menschen von anderen Menschen abhängig gemacht werden. Menschen sollen von Jesus abhängig werden, um frei von dem Druck anderer Menschen zu sein. Und das macht Johannes hier ganz vorbildlich. Aber zurück zu der Frage, die Jesus stellt, was sucht ihr eigentlich? Und Menschen, damals wie heute, suchen alles Mögliche bei Jesus. Manche sehen damals in Jesus den Brötchenkönig. Nachdem Jesus Tausende von Menschen satt gemacht haben, haben sie gesagt, wow, wie genial ist das, der Jesus, der jeden Tag Brötchen macht, der Jesus Brötchen gratis verteilt, da bin ich dabei, das ist prima. Andere suchten nach mehr Wundern. Krass, welche Wunder Jesus tun kann. Da, wo Jesus ist, da geht was, da liegt was in der Luft, da passiert was. Der Zirkus Jesus, Faszination. Oder andere suchen körperliche Heilung. Der Arzt, der alles heilen kann. Ich bin Privatpatient bei Dr. Jesus. Endlich bekomme ich auch mal eine Privatbehandlung beim Chefarzt. Mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen kommen Menschen zu Jesus und bringen ihre Wünsche mit. Deshalb fordert Jesus seine Nachfolger heraus, was sucht ihr eigentlich bei mir? Und das ist eine Frage an dich, was suchst du bei Jesus? Was erwartest du von Jesus? Was ist meine tiefe Sehnsucht? Was steckt denn wirklich hinter meinen oberflächlichen Wünschen? Nach vielleicht Erfolg, nach Karriere, nach mehr Geld, nach mehr gesehen werden oder nach mehr Korrektheit in meinem Leben oder nach dem, ich will das auch haben, was die anderen haben. Was sind meine Motive? Was erwarte und erhoffe ich mir von Jesus? Und um da eine ehrliche Antwort zu bekommen, die finden wir in der Regel dann, wenn wir kurz ruhig werden und uns überlegen, was uns die letzte Zeit sehr beschäftigt hat. Mit was habe ich um was haben sich meine Gedanken gekreist? Was habe ich versucht zu erreichen in letzter Zeit? Oder was habe ich versucht zu behalten, zu sichern? Wie viel Zeit habe ich investiert? Wie viel Geld habe ich investiert? Wie viele Gedanken habe ich verbracht, um mir ein sicheres Leben zu machen, ein erfolgreiches Leben, um viel gesehen zu werden oder welche Sehnsüchte wir auch immer haben. Viele haben Wünsche und Vorstellungen, was Jesus für sie tun soll. Und deshalb stellt Jesus die Frage, was sucht ihr? Sie antworteten, das ist cool, sie haben schon von Jesus gelernt. Sie antworten mit einer Frage. Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Jesus antwortet, kommt mit und ihr werdet es sehen. Sie wollten Jesus erleben, sie wollten bei ihm sein, sein Leben mit allem kennenlernen, sein Wesen, seine Kultur, seine Wohnumgebung sehen. Welche Bilder hat er an der Wand? Sie möchten nicht nur das Wissen über ihn haben, sondern sie möchten ihn ganz für sich haben. Drei Kapitel später schreibt Johannes 3, Vers 36, wer den Sohn hat, der hat das Leben. In der neueren Übersetzung heißt, wer an den Sohn glaubt, das ist auch richtig, aber in der alten Luther steht drin, wer den Sohn hat, also wer den Sohn Gottes für sich entdeckt hat und aufgenommen hat, ein Teil von ihm ist. Dann sagen sie, wo wohnst du, Rabbi? Und Rabbi ist der Begriff für Lehrer. Und diesen Begriff haben sie ihm gegeben, haben andere Jesus gegeben. Jesus selber war ja Zimmermann, also er war nicht von Amts wegen her Lehrer oder Rabbi, sondern das haben die anderen Menschen ihm gegeben. Und dass sie ihn als Rabbi ansprechen, das zeigt auch, dass sie von ihm lernen wollen. Sie sind wissbegierig, sie sind offen für ihn. Sie sind bereit, sich von ihm etwas zeigen lassen. Und das darf ich mich auch fragen, bin ich bereit, mir von Jesus etwas sagen zu lassen? Sie formulieren keine Wünsche oder Forderungen an Jesus, sie wollen einfach lernen. Und mein Eindruck ist, dass wir Gott oft dazu benutzen, Gott schenke mir dies oder jenes. Und es ist auch richtig, dass ich mit allen meinen Wünschen zu Jesus komme und ihm die sagen darf, aber das soll nicht meine grundsätzliche Einstellung sein. Und wenn ich das jetzt mal ganz scharf sagen darf, genau genommen geht das schon in Richtung Götzendenken. Wenn Jesus nur dafür da ist, alle meine Wünsche zu erfüllen, dann ist er wie so ein Götze, den ich mir in die Hosentasche stecken kann und ich weiß, der tut alles für mich oder der hilft mir wenigstens ein bisschen, dass es mir besser geht. Aber darum geht Jesus gar nicht. Und den beiden Männern auch nicht. Sie gehen völlig ergebnisoffen mit Jesus mit. Sie wollen wirklich ihn haben, ihn erleben und schauen, was er zu bieten hat. Und Jesus lädt die beiden ein, sich näher auf ihn einzulassen. Er überzeugt sie an der Stelle nicht mit Argumenten, setzt auch keine Bedingungen, sondern lädt sie einfach ein und sagt, kommt mit, geht diese Schritte mit mir, lernt mich kennen, ich zeige euch, wo ich wohne, wie ich lebe, mit wem ich Umgang habe, wie ich mit Gott bete. Jesus hat nichts zu verstecken. Und er beginnt hier damit, eine Komm-Kultur zu leben. Kommt zu mir. Jesus sagt immer wieder, wir kennen das vom Abendmahl, kommt, nehmt und esst. Kommt zu mir. An anderer Stelle, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig oder beladen seid. Ich will euch wieder erfrischen. Kommt zu Jesus und es passiert etwas in meinem Leben. Erlebe, wie es ist mit mir. Und so werden wir im wahrsten Sinne des Wortes Schritt für Schritt zu Jüngern. Und das ist eine Botschaft, mit der jeder etwas anfangen kann, egal ob du ganz neu im Glauben bist oder mit Jesus noch gar keine Erfahrung gemacht hast. Ich kann den nächsten Schritt mit Jesus gehen. Oder ob du schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bist, auch dann folgt der nächste Schritt. Es gibt kein Level, wo man sagen kann, da ist alles gut, sondern wir sind bis zum Ende dieses Lebens auf dieser Erde mit Jesus ist es ein Unterwegssein. Die Jünger sind im Glauben gewachsen durch viele Missverständnisse, durch viele Fehler. Die haben Dinge oft übertrieben, falsch gemacht, waren mit Leidenschaft dabei, dann war die Leidenschaft wieder weg. Viele Rückschläge. Jesus nachzufolgen ist ein Herausfinden, ein gemeinsam mit ihm Leben. Da geht auch vieles schief und das gehört dazu. Die Antwort von Jesus, kommt und seht, ist schlicht und ist gleichzeitig aber auch tiefsinnig. Sie lädt ein, zu prüfen, herauszufinden, sich ein Urteil über die Realität zu bilden. Vielleicht hat man Überzeugungen gewonnen und später merkt man, die Überzeugung war doch nicht ganz richtig. Das heißt, Jesus ist das Gegenteil eines Verführers, der einem irgendwas verkaufen will. Ein guter Verkäufer, wo man sagt, oh, das hört sich toll an, alle folgen dem nach. Und nach langer Zeit merkt man dann, das war alles nur Fake. Kleiner Einschub zu dieser Kommkultur. Vielleicht fehlen dir manchmal die richtigen Worte und du denkst, boah, du würdest gern, dass andere Menschen auch von Jesus hören. Aber dir fehlen die Worte, dann kannst du sagen, Mensch, komm doch einfach mal mit in den Gottesdienst. Und dann hörst du an, erlebe mal, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Mach's wie Jesus, komm mit, schau dir an, was hier geht. Lass dich auf Jesus ein. Jesus sagt, dein Leben wird besser verlaufen, wenn du auf mich hörst, statt dass ich alle deine Wünsche erfülle. Vielleicht fragst du dich, was dein nächster Schritt mit Jesus ist oder auf Jesus zu. Was ist dein nächster Schritt, um unter der Herrschaft Gottes zu leben? Und wir können uns in manchen Fragen nicht selber helfen, sondern wir brauchen Input von außen. Und deshalb haben wir einen Referenten von außen eingeladen, der uns ein Seminar hält am 8. Juni. Dort machen wir ein Seminar einen ganzen Samstag lang, Leben unter der liebenden Herrschaft Gottes. Und wir machen dieses Seminar nicht, weil wir denken, oh, das wäre mal ganz nett, sowas zu machen, sondern wir machen das, wir bieten das an, weil wir überzeugt sind, dass es dich einen Schritt weiterbringen kann im Glauben und du Neues erfährst und ins Nachfragen kommst. Und vielleicht kostet es dich Mut, dich an so ein Seminar anzumelden. Du warst vielleicht noch nie bei sowas, denkst, oh, wie wird das werden? Aber ich empfehle es dir, gönn dir das, einen nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Das war jetzt die erste Frage und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die Jesus gestellt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Aber zwischen dieser ersten Frage und dieser letzten Frage ist ganz viel dazwischen passiert. Jesus war bereits auferstanden und aktuell kümmert er sich um Petrus. Er wusste, bald werde ich weg sein hier von der Erde und ich will Petrus und die anderen Jünger darauf vorbereiten, dass sie die Gemeinde leiten und führen. Zu Petrus hat er gesagt, weide meine Lämmer, führe meine Schafe, pass auf sie auf und bring sie nach vorne. Er spricht ganz viel mit Petrus über Liebe, über Leitung und wie man die Gemeinde gut versorgen kann. Jesus hat in Petrus einen großartigen oder einen großen Leiter gesehen, aber Petrus war eigentlich ein chaotischer Typ. Und obwohl Petrus schon ein Jesus-Nachfolger ist, fordert ihn Jesus nochmal auf, ihm nachzufolgen. Irgendwie ist er innerlich abgedriftet, obwohl äußerlich ganz vieles okay aussah. Und Jesus erklärt ihm viel, aber Petrus schweift wieder ab. Johannes 21, Abvers 20. Petrus wandte sich um und sah hinter ihnen den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen, also beim Abendmahl, seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt hatte und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Jesus ist gerade dabei, Petrus geistlich herauszufordern und zu begleiten. Aber was macht Petrus? Er beschäftigt sich mit dem Glaubensleben anderer. Wir vergleichen einfach gerne. Wer ist der Bessere von uns? Wer, haben die Jünger auch immer wieder gemacht, wer ist der Bessere, der Coolere? Wer hat mehr zu geben? Wer ist der Beliebtere? Und manchmal schwanken wir vielleicht mal, ist es, mal bin ich das, mal der andere. Und es ist ganz einfach zu vergleichen und zu sagen, boah, guck mal, der will Christ sein, der bezahlt hier seine Handwerker schwarz, das geht doch nicht. Oder die da hat immer einen frommen Bibelvers parat, aber Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, das möchte sie nicht. Oder vielleicht fällt dir auch gerade jemand ein, wo du denkst, boah, die Person, die will mit Jesus unterwegs sein, aber was die alles tut, was ich weiß von deren Leben. Und was sagt Jesus in dem Moment? Was geht dich das an? Folge du mir nach. Das Ergebnis von diesem Vergleichen ist oft vernichtend. Wenn ich sehe, das ist jetzt einfach mal die Sünde oder alles, was schlecht ist im Leben. Wenn ich jetzt beim anderen sehe, was der alles Schlechtes und Schwieriges und Sündiges im Leben hat, dann geht der ganz schön runter. Und was passiert mit mir? Ich bin fein raus, ich stehe ganz gut da, sage ich nicht natürlich so. Aber wenn ich so sehe, was die anderen machen, dann geht es mir eigentlich ganz gut. Und ich sehe ja auch meistens nur das, was schief läuft bei anderen. Und das Problem ist dadurch, dass ich überheblich werde. Ich setze mich über den anderen hinweg und das gefällt Jesus natürlich nicht. Es kann aber genauso gut sein, dass ich nur Dinge bei mir sehe, was bei mir alles schlecht läuft, wie viel Sünde ich im Leben habe, was ich alles nicht gut kann und ich bin geknickt, ich bekomme Minderwertigkeitskomplexe oder Gefühle und die anderen sind alle toll und ich himmel die anderen an, aber mir selber geht es nicht gut. Und Konkurrenz ist ein großes Thema unter Menschen, schon damals, aber heute auch. Und Jesus möchte, dass wir das beenden mit diesem Konkurrenzdenken, mit diesem, was hat der andere, wie läuft dem sein Glaubensleben, was läuft dort alles schief. Und das soll einfach vorbei sein. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Und Jesus sagt, was geht's dich an? Weg damit. Dieses, wer ist der bessere Christ, wer ist der fleißigere, der beliebtere? Dieses Vergleichsbrett, diese Wippe, die sollen wir durchsägen. Und das darfst du jetzt in Gedanken auch machen mit dem, wo du denkst, oh, der oder die oder jene Person, die hat so viel im Leben, was nicht gut ist. Das gibt einen Ruck im Leben, wenn man das macht. Aber wir sind Menschen, wir vergleichen uns trotzdem gerne. Und es ist auch okay, uns zu vergleichen und zu sagen, okay, Jesus, ich will mich mit dir vergleichen. Ich werde nie an dich rankommen, das ist auch nicht unser Ziel. Aber bei allem, was ich tue, darf ich überlegen, Jesus, was willst du, was ich in der Situation denke? Ich darf mich vergleichen, aber wenn, dann mit Jesus. Und meine Gedanken und Gefühle sollen sich auf Jesus richten. Bei ihm komme ich zur Ruhe. Bei ihm finde ich Frieden. Dort finde ich auch meinen eigenen Wert. Ich muss nicht auf die anderen schauen. Und ich werde gelassen. Den anderen darf ich auch noch daneben stellen, weil es geht ja nicht nur um mich in meinem Leben. Also die anderen sind schon noch da. Und noch ein Gedanke dazu aus Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Also Gott wird irgendwann mal richten. Dieses Richten Gottes, davon kann ich jetzt Angst haben. Es kann mich aber auch entspannen, weil es mich frei macht von diesem Denken, ich muss für alles kämpfen. Wer weiß, dass es eine übergeordnete Instanz gibt, einen heiligen Gott, der über alles steht, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der kann auch entspannt sein, wenn ich weiß, irgendwann wird Gerechtigkeit herrschen. Gott wird richten, das heißt auch, er wird's richten. Ich muss nicht überall für Gerechtigkeit kämpfen. Ich bin verantwortlich für mein Leben, für meinen Glauben. Ich muss für meine Worte und Taten Rechenschaft ablegen. Gott übergibt mir die Verantwortung für mein Leben. Und wir sind sehr schnell dabei, andere für unser Leben verantwortlich zu machen. Und das ist auch sehr einfach, weil ich dann erstmal nichts tun muss. Und es ist ja auch richtig, dass andere Menschen und Umstände mich geprägt haben und mich prägen. Ich bin so, wie ich bin, weil ich in dieser Welt aufgewachsen bin, weil ich diese Eltern hatte oder nicht hatte, weil ich in dieser Schule war, weil ich gute oder schlechte Lehrer hatte. Das prägt mich alles. Und diese Menschen sind natürlich auch ein bisschen mitverantwortlich, aber hauptsächlich bin ich verantwortlich. Und mit dieser Frage, was geht's dich an, folge du mir nach, sagt Jesus, du bist verantwortlich für dein Leben. Ich muss kein Superhero im Glauben werden, sondern Jesus sagt, folge du mir nach. Geh jetzt den Schritt, der bei dir dran ist und nicht bei einem anderen. Folge du mir nach. Das ist der Auftrag, Verantwortung für mich selbst, für mein Glaubensleben zu übernehmen. Jesus stellt heute zwei Fragen. Die erste, vielleicht eher für Anfänger: Was sucht ihr? Was suchst du bei mir? Die Start-up-Frage, um Gott kennenzulernen. Und die zweite, die letzte Frage: Was geht dich das an? Folge du mir nach, kümmere du dich um deinen nächsten Schritt mit mir. Und für beide empfehle ich nochmal dieses Seminar, weil es dich weiterbringen wird in deinem Glauben, in deinem Denken. Amen.